Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Gerhard Schröder.
Und wir diskutieren heute im Wortwechsel über prekäre Arbeit an den Hochschulen in der Wissenschaft. Befristete Verträge, unbezahlte Mehrarbeit, unsichere berufliche und finanzielle Perspektiven. Das gehört zum Alltag junger Wissenschaftler in Deutschland. Mit der Folge, dass einige sich auch überlegen, ins Ausland abzuwandern oder sich anderweitig zu orientieren. Die Bundesregierung will jetzt gegensteuern mit einer Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Erste Eckpunkte sind bekannt geworden, allerdings auch auf massive Kritik gestoßen. Armutsfalle Wissenschaft. Welche Perspektiven haben Nachwuchsforscher in Deutschland? Wird die Uni ausverkauft? Unser Thema heute im Wortwechsel. Und wir diskutieren mit Amrei Bar. Sie ist Juniorprofessorin und Mitbegründerin der Initiative Ich bin Hanna. Jens Brandenburg ist dabei, Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, und Professor Günter Ziegler, Präsident der Freien Universität Berlin. Ganz herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass Sie dabei sind. Frau Bar, als Juniorprofessorin auf Zeit, da haben Sie es ja fast geschafft, aber der Weg bis dahin, der war ziemlich lang. Was war für Sie die größte Herausforderung?
Ja, das war insgesamt eine ziemlich herausfordernde Zeit. Also ich habe promoviert auf einer halben Stelle und dann auch auf einem Stipendium und am Ende auf Arbeitslosengeld 1, weil die Finanzierung nicht reichte, um die Arbeit fertig zu machen. Und danach ging es dann weiter mit Kettenverträgen. Also in der Postdoc-Phase hatte ich in 5 Jahren 8 Arbeitsverträge. Und zumindest bin ich jetzt dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz entkommen, indem ich eben als Beamtin auf Zeit jetzt auf einer Juniorprofessur bin. Aber auch die ist befristet und die hat auch keine Anschlussperspektive. Sodass jetzt immer noch das große Fragezeichen ist, wie geht es eigentlich weiter? Ich bin jetzt 37, wenn das Ganze ausläuft, bin ich 42 und dann muss ich halt gucken, wie es weitergeht.
Herr Ziegler, das Hangeln von Zeitvertrag zu Zeitvertrag, wie Frau Baum das gerade erzählt hat, ohne zu wissen, ob und wie es weitergeht, ist das der typische Weg eines Wissenschaftlers auch an der FU Berlin?
Ich glaube nicht, dass das der typische Weg ist. Das ist so, wie es Frau Bayer eben auch dargestellt hat, natürlich auch kein schöner und kein adäquater Weg und einer, der uns eben einfach auch sagt, wenn das an der Freien Universität passiert, die Universitäten müssen sich verändern. Ich glaube, die wollen sich auch verändern. Aber andererseits haben Sie ja auch eine Skizze von Universität gegeben, die da jetzt sehr einseitig ist. Und man muss eben einfach auch sehen, ich meine, es wollen ja auch viele in die Wissenschaft und das ist gut. Und das Ziel, was wir haben müssen, auch mehr Leute in die Wissenschaft zu kriegen und eben auch Frauen, auch Leute, die mit bildungsfernem Hintergrund kommen und eben auch denen eine Chance zu geben und das insgesamt zu gestalten, dass da Perspektiven entstehen, die hatten Sie ja da. Und auch an der Freien Universität. Wir denken drüber nach, wie wir da ändern können, was wir ändern müssen, wie wir es gestalten können, damit es passiert.
Wie das gelingen kann, darüber wollen wir ja diskutieren heute. Herr Brandenburg, Sie sind Staatssekretär im Bundesbildungsministerium. Hat die Politik die Probleme des wissenschaftlichen Nachwuchses zu lange ignoriert?
Wir haben uns jedenfalls als neue Bundesregierung vorgenommen, das, was wir bundesseitig tun können, an besseren Rahmenbedingungen auch zu unterstützen. Da ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ein Element davon, aber eben auch nur ein Baustein. Wir haben bereits im November letzten Jahres mit der Dynamisierung des Zukunftsvertrags etliche 100 Millionen Euro gemeinsam auch mit den Ländern im Übrigen zusätzlich für die Grundfinanzierung der Hochschulen bereitgestellt. Auch die Drittmittel, die wollen wir leichter für die Finanzierung von Dauerstellen zugänglich machen. Und in der Tat sprechen wir jetzt gerade auch über bessere Rahmenbedingungen, was das Bundesbefristungsrecht angeht. Haben uns da beispielsweise auch in der Promotionsphase klar geeinigt, dass wir da eine 3-jährige Mindestvertragslaufzeit für Erstverträge verankern wollen. Das ist ein Beispiel für wesentliche Fortschritte.
Da geht es um die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Das werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Frau Bar, vielleicht noch eine Frage zu Ihrer beruflichen Biografie. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, ohne finanzielle Unterstützung Ihrer Eltern hätten Sie die Promotion nicht durchstehen können. Warum nicht? Was war da das Problem?
Naja, das eine ist, dass es mir so ging wie sehr vielen Beschäftigten in der Wissenschaft. Also insgesamt sind 37% der unter 45-Jährigen ohne Professur in Teilzeit beschäftigt und übrigens sind 92% dieser Leute befristet beschäftigt. Das ist also eine sehr beachtliche Quote und eben auch die Teilzeitbeschäftigung greift um sich und zwar nicht, weil die Leute in Teilzeit arbeiten wollen, zum Beispiel, weil sie eben Sorgeverpflichtungen haben oder ähnliches, sondern häufig auch, weil es keine anderen Stellen gibt und dann ist das Problem, dass man da nicht so furchtbar viel mit verdient. Also eine E13-Stelle, wie die wissenschaftliche MitarbeiterInnen sowohl in der Promotions- als auch häufig noch in der Postdoc-Phase haben. Wenn man da eine halbe Stelle hat, das bedeutet, dass man 25.000 Euro brutto im Jahr bekommt. Da kann man sich jetzt vorstellen, wenn man in einer Unistadt wohnt, da muss man erstmal das hinkriegen, sich damit irgendwie halbwegs zu finanzieren. Und wenn sie dann noch pendeln, was ja häufig der Fall ist, weil die Leute eben immer wieder auch den Arbeitsort wechseln durch diese Kurzzeitbefristungen, dann wird es halt richtig teuer. Und das muss man sich leisten können. Und arbeitslos sein muss man sich eben auch leisten können. Denn bei Arbeitslosengeld 1 für eine halbe Stelle kommt nicht so wahnsinnig viel bei rum. Also wenn meine Eltern mich da nicht unterstützt hätten, dann hätte ich die Promotion abbrechen müssen.
Herr Ziegler, Promotion muss man sich leisten können. Da muss man ein bisschen Geld mitbringen.
Das ist natürlich nicht das Ziel und deswegen ist eben die Gestaltung des gesamten Systems so, dass es diese Chancen gibt, dass es eben auch Stellen und Möglichkeiten für die Promotion gibt, eben unabhängig natürlich von, dass die Eltern das finanzieren.
Ein Problem sind Zeitverträge, befristete Verträge für junge Wissenschaftler, die promovieren wollen oder dann in der Postdoc-Phase, wie das heißt, also nach der Promotion weiter im Wissenschaftsbetrieb weitermachen wollen, eine Habilitation anstreben oder eine Professur, dass die in der Regel nur mit befristeten Verträgen beschäftigt werden. Das ist ja insofern ganz interessant. Befristete Verträge, Herr Brandenburg, Herr Ziegler, in Deutschland gibt es da sehr strenge Regeln. Das soll eigentlich der Ausnahmefall sein. In der Wissenschaft ist das der Regelfall, wenn wir da auf die Zahlen schauen. Herr Ziegler, Sie schütteln den Kopf. Die Zahlen sagen 81% der wissenschaftlichen Mitarbeiter unterhalb der Professur sind befristet beschäftigt. Warum?
Also zunächst mal reden wir ja über Qualifikationsphasen und ich glaube, das ist ganz wichtig und wir sollten jetzt auch befristete Stellen als solche nicht verteufeln. Was wir dann verteufeln müssen, ist diese Art von Kettenverträgen weit jenseits von der ersten Qualifikationsphase. Also dass mal jemand, der promoviert, das eben auf einer befristeten Stelle oder Stipendium oder wie auch immer macht, das ist ja gut und richtig und gehört eben einfach dazu. Und genauso ist eine befristete Phase nach der Promotion, wo man sagt, ich will jetzt Richtung Habilitation, ich will zeigen, mich qualifizieren Richtung eine Professur. Natürlich ist es richtig, wenn das da befristet wird. Das ist auch gut und richtig. Und dann kommt der Regelungsbedarf an der Stelle, wo wir sagen, wie lange darf das sein? Wie kriegen wir das hin, dass dann die, die das wollen und die, die zeigen, dass sie es können, eben dann auch in eine dauerhafte Perspektive reinkommen. Und dann, Sie reden über Stellen unterhalb der Promotion oder unterhalb der Professur. Es gibt natürlich eben einfach auch die Stellen neben der Professur und die müssen wir eben auch gestalten. Da brauchen wir auch mehr. Das sind dann die Dauerstellen auf Postdoc-Niveau und in gewissem Sinne unterhalb der Professur. Da sind wir in einem Gestaltungsbereich. Da brauchen wir auch mehr. Da greift dann auch Fachkräftemangel. Und das, was eben nicht gut ist, ist das, was Amrei Bahr uns gerade beschrieben hat, ist dieses sozusagen dann die Forschung jenseits der eigentlichen Professurqualifikation dann auf befristeten Stellen zu machen.
Da würde ich gerne einmal nachfragen, wenn ich darf, Herr Ziegler, weil Sie gerade gesagt haben, es sei richtig, dass in der Phase nach der Promotion auch noch eine Befristung anschließt. Das ist mir nicht so ganz klar geworden, woraus Sie jetzt dieses Argument speisen, weil die Frage ist ja letztlich, warum sollte das eigentlich gerechtfertigt sein, dass man Leute, die in der Regel 2 berufsqualifizierende Abschlüsse haben und noch eine Promotion und damit also auch nachgewiesen haben, dass sie eigenständig wissenschaftlich arbeiten können, warum sollte man die noch befristen? Also warum muss das so sein? Und Sie haben jetzt gerade auch ganz richtig gesagt, es geht ja nicht nur um die Professuren, es geht letztlich auch um unbefristete Stellen neben der Professur und es sollte doch auch möglich sein, dass ich mich auf so einer Stelle weiterentwickle. Das muss ja nicht auf einer befristeten Stelle geschehen. Wir sehen das ja in der freien Wirtschaft beispielsweise auch. Da gibt es ja auch jetzt nicht das Prinzip, entweder wird man Führungskraft oder nix und bis zum Weg auf diese Führungsposition muss man die Zeit auf befristeten Verträgen zubringen, sondern da ist es ja durchaus so, da ist die unbefristete Stelle das Normalarbeitsverhältnis und dann kann man sich von da entsprechend weiterentwickeln. Und warum sollte das in der Wissenschaft nicht genauso gehen?
Einfach deswegen nicht, weil zunächst mal auch mit 2 berufsqualifizierenden Abschlüssen sind ja keine professurqualifizierenden Abschlüssen. Und dass wir eine Entwicklung und eine Qualifikationsphase nach der Promotion haben wollen und können, ist ja auch gut und sinnvoll. Und das geht eben dann natürlich auch nicht nur Richtung Professur. Und das ist ja auch nicht so prekär, wie es immer wieder und auch von Ihnen beschrieben wird. Wissenschaft ist was Aufregendes, aber auch die, die promovieren hier in Deutschland, es gibt ja keine große Arbeitslosenzahl von promovierten WissenschaftlerInnen, sondern die gehen in die Wirtschaft, die bleiben an der Universität, die machen dieses und jenes und deswegen wollen das ja auch alle machen. Aber damit viele das machen können, dürfen wir es jetzt nicht künstlich so verknappen, dass wir sagen, direkt nach der Promotion müssen alle auf eine Dauerstelle. Es gibt nur sehr wenige von diesen Dauerstellen. Und wenn es die nicht gibt, dann heißt es, da gibt es einen Riesenwettbewerb. Und das ist der Wettbewerb, wo dann die Leute entweder, die es eben nicht von Eltern finanziert bekommen, verlieren. Da, wo die Frauen verlieren, wo die, die Care-Aufgaben haben, verlieren. Die, die eben nicht dann in die Industrie oder ins Ausland gehen, um dem irgendwie zu entkommen. Also wir machen da einen Druck in eine Richtung, die einfach nicht gut ist. Und genau deswegen ist diese Qualifikationsphase nach der Promotion richtig und gut. Und ich sag mal, das echte Problem ist nicht das in den 6 Jahren nach der Promotion, sondern dann. Und das ist letztlich das eben auch, wo Sie drin stecken im Moment.
Genau, also, die Frauen gehen Frau ja verloren, ganz kurz noch. Und auch die Leute, die jetzt keine Startvorteile und Privilegien haben, die gehen ja jetzt verloren, weil die Situation so unsicher ist. Und Sie haben jetzt ein Argument geliefert, warum es da noch eine Phase der Weiterentwicklung geben muss. Aber warum diese Phase befristet sein muss, das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch immer noch nicht verstanden. Also ich glaube, die Leute verlieren wir, weil die Situation so prekär ist, dass eben Leute, die nicht wie ich Eltern haben, die sie dann unterstützen, sich das einfach nicht erlauben können.
Ich würde da gerne Herrn Brandenburg mit reinholen. Sie arbeiten ja gerade an einer Reform. Teilen Sie diese Einschätzung von Frau Bahr, dass diese Prekarisierung ein Problem ist, das Sie bekämpfen wollen?
Also ich teile erstmal die Einschätzung, was Herr Ziegler eben auch deutlich gesagt hat. Ich finde in dem Kontext ehrlich gesagt den Begriff des Prekariats etwas schwierig, wenn man sich tatsächlich mal die Einkommensverteilung insgesamt in der Bevölkerung anschaut und tatsächlich die exzellenten alternativen Arbeitschancen, die tatsächlich promovierte junge Menschen haben. Aber ungeachtet jetzt der Bezeichnung sehen wir natürlich, dass wir gleichzeitig eine große Herausforderung haben. Ich sehe auch, dass wir einerseits eine gewisse Befristung auch nach der Promotion noch brauchen und teile auch die Einschätzung, wenn wir das nicht ermöglichen würden, dass das insbesondere dann die Gruppen, die Sie gerade angesprochen haben, junge Frauen beispielsweise, insbesondere dann, wenn sie Familie gründen, nochmal besonders treffen würde. Es würde ja in der Praxis dazu führen, dass es einfach deutlich weniger Stellen gäbe und die sehr früh besetzt werden mit einer sehr harten Auswahl. Und da haben natürlich diejenigen, die in der Wissenschaft im Ausland waren, denn diese Zeiten werden im deutschen Arbeitsrecht eben gar nicht berücksichtigt, einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Also da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht übers Ziel hinausschießen. Gleichzeitig.
Aber wenn ich kurz hier unterbrechen darf, nun hat ja die Bundesregierung Reformbedarf zugestanden. Im Koalitionsvertrag steht, wir müssen da was ändern. Wir brauchen mehr Planbarkeit, mehr Verbindlichkeit für den Nachwuchs. Und da steht auch drin, wir brauchen mehr Dauerstellen. Aber wie wollen Sie diese Planbarkeit, diese Verbindlichkeit für den Nachwuchs herstellen? Sie haben ja vor 4 Wochen ungefähr Eckpunkte für eine Reform des Wissenschaftszeitvertrages vorgelegt. Das ist nicht so gut angekommen in der Öffentlichkeit, massive Kritik. Können Sie uns vielleicht kurz erzählen, was sind Ihre Ziele, Ihre Kernpunkte? Wie wollen Sie die Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs verbessern?
Also gerne. Ich möchte nur kurz den zweiten Teil, zweite Seite der Medaille nennen. Das ist nämlich genau die Erkenntnis, dass momentan das durchschnittliche Berufungsalter liegt bei 42 Jahren. Das ist für viele Menschen die erste unbefristete Stelle, die sie überhaupt im Wissenschaftssystem haben. Wir brauchen generell über die Fächer und Wissenschaftseinrichtungen hinweg einen stärkeren Wandel in Richtung früherer Entscheidung und Planbarkeit. Ein gutes Instrument sind beispielsweise die Tenure-Track-Professuren, wo sie zumindest mal 6 Jahre lang mit einer klaren Zielvereinbarung arbeiten können und wissen, wenn sie diese Ziele erreichen, dann haben sie danach auch die volle unbefristete Professur in der Tasche. In diesem Baustein des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes schauen wir uns jetzt gerade auch noch mal in einer geöffneten Diskussion an, inwiefern wir die bisherige Regel, maximal 6 Jahre Qualifizierungsbefristung zu ermöglichen, die noch mal anpassen. In der Tat, da war der erste Vorschlag die 3 Jahre. Das schauen wir uns aber jetzt tatsächlich noch mal sehr offen an. Die große Herausforderung ist dabei tatsächlich die sehr unterschiedlichen Fälle, die wir jetzt sehen, über die verschiedenen Fächerkulturen hinweg, aber auch der große Unterschied zwischen Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaft. Da brauchen wir eine Regelung, die für alle in der Praxis funktioniert, generell aber eine frühere Planbarkeit und Verlässlichkeit in der frühen Karriereplanung bietet.
Ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie es funktionieren soll. Vielleicht müssen wir auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so ganz das Wissenschaftsgeschehen in- und auswendig kennen, nochmal erklären, worum es hier geht. Frau Bahr hat das ja angedeutet, wie solche Karrieren verlaufen. Wir sprechen erstmal über die, die promovieren wollen, Herr Ziegler. In der Regel ist da eine Phase von 6 Jahren eingeräumt, in der befristete Verträge vergeben werden können. Nach der Promotion geht es dann darum, die, die drinbleiben wollen, die eine Karriere in der Wissenschaft weiterverfolgen wollen, die vielleicht habilitieren wollen, die eine Professur anstreben, auch nochmal 6 Jahre die Möglichkeit, mit befristeten Verträgen das einzugehen. Wo genau wollen Sie da was ändern? Für Promovierende, Herr Brandenburg, da wissen wir aus den Eckpunkten, dass Sie die Vertragszeiten, die vergeben werden sollen, verlängern wollen. Was genau wollen Sie da machen?
Ja, wir haben ja bisher im Wissenschaftszeitvertragsgesetz vorgesehen, dass für die erste Qualifizierungsphase, das ist in den meisten Fällen eine Promotion, dass maximal 6 Jahre qualifizierungsbefristet werden dürfen. Bisher gibt es keine Mindestvertragslaufzeit und wir sehen, dass nicht die Mehrheit, aber doch ein relativ großer Teil der Promovierenden sich im Prinzip alle 6 Monate oder jedes Jahr von einem Vertrag zum nächsten hangelt. Das ist ein Problem, weil diejenigen sich dann kaum auf die eigentliche Promotion konzentrieren können, große Unsicherheit da ist. Und da sagen wir, da soll künftig zumindest der Erstvertrag, der soll mindestens mal 3 Jahre dauern. Das können dann auch 4 Jahre sein, aber mindestens mal für diese 3 Jahre soll man dann die Planungssicherheit haben. Und das gilt ausdrücklich auch für die Verträge, die auf Drittmittelprojekten finanziert sind. Da schaffen wir eine zusätzliche Planungssicherheit, auch mit all den Regeln, die dazugehören, beispielsweise bei Elternzeit nochmal die Vertragsverlängerung und Ähnliches. Das sind wichtige Schritte, die wir vereinbart haben, um mehr Verlässlichkeit in dieser Promotionsphase einzuführen.
Frau Bahr, überzeugt Sie das?
Also Mindestvertragslaufzeiten sind richtig. Das finde ich auf jeden Fall wichtig, denn wir sehen im Moment, dass die durchschnittlichen Vertragslaufzeiten in der Promotion bei 22 Monaten liegen. Aber so eine Promotion dauert im Schnitt 5,7 Jahre, wenn man jetzt mal Medizin außen vor lässt. Das heißt, da sieht man schon, die Leute kommen einfach nicht hin mit der Zeit, die sie mit dem Erstvertrag haben und müssen dann während der Promotion drum bangen, ob sie eine Finanzierung haben, haben manchmal Finanzierungslücken und Ähnliches. Also das heißt, eine Mindestvertragslaufzeit braucht es. 3 Jahre sind allerdings zu kurz, wenn wir uns diese 5,7 Jahre angucken, also 4 sollten das mindestens schon sein. Und außerdem ist im Moment nach den Eckpunkten ja eine Sollvorschrift vorgesehen. Man könnte das Ganze aber auch nach einer Ist-Vorschrift ausrichten.
Verbindlicher.
Zum Beispiel findet man ein ähnliches Regelungsmodell auch im Teilzeit- und Befristungsgesetz. Man muss halt einfach definieren, der Vertrag ist 4 Jahre lang und dann kann man gegebenenfalls noch Ausnahmeregelungen anfügen. Aber es ist halt wichtig, dass ja die Leute sich auch nicht einklagen können darauf, wenn sie jetzt einen kürzeren Vertrag bekommen. Also in welcher Position bin ich, wenn ich promoviere? Ich bin abhängig von meiner Vorgesetzten, die zugleich meine Betreuerin und Gutachterin ist häufig. Und dann muss ich ja irgendwie gucken, dass ich mich mit dieser Person gut stelle. Ich bin in einem extremen Abhängigkeitsverhältnis, weil die Person ja später auch noch meine Arbeit benotet zum Beispiel. Und da werde ich ja jetzt nicht, wenn ich jetzt einen kürzeren Vertrag bekomme, das juristisch durchsetzen. Das wird einfach nicht passieren. Deshalb muss es hier wirklich zum Schutze der Beschäftigten eine ganz klare verbindliche Vorschrift geben.
Herr Ziegler, Sie gucken etwas skeptisch. Klare Vorgaben wären da ja hilfreich. Oder machen Sie als Präsident der FU das sowieso sagen, du willst promovieren hier, dann kriegst du 5 Jahre. So lange brauchst du nämlich.
Ich persönlich mache da natürlich gar nichts in der Funktion. Aber zunächst mal ist das so, wie es jetzt als Regelungsvorschlag da ist für die Promotionsphase nach meinem Verständnis in dem Entwurf erstens gut, zweitens eine Verbesserung gegenüber dem, was wir bisher hatten und auch was dann funktionieren wird in dem Sinne, dass es umgesetzt werden kann und es wird jetzt auch nicht die Anzahl der Promotionen massiv zurückgehen, deswegen, weil wir eben nur noch Verträge von mindestens 3 Jahren geben können. Also wichtig ist mir, dass wir im Moment nicht nur Verbesserungen hinkriegen, sondern welche, die dann eben einfach auch im System funktionieren können und ich habe den Eindruck, dass da der Teil, der eben auch in das Ministerium an Eckpunkten vorgelegt hat für die Promotionsphase diese beiden Dinge erfüllt und insofern gut ist.
Herr Brandenburg, warum haben Sie das nicht klarer in den Eckpunkten notiert? Das ist quasi nicht Goodwill derjenigen, die für die Stellen zuständig sind. Das sind ja letztlich die Länder und dann auch die Hochschulen selber als Arbeitgeber, sondern das muss so gemacht werden. Wäre das nicht klarer?
Also es ist sehr klar definiert. Frau Bahr, Sie hatten ja eben zwei Punkte angesprochen. Zum einen die Dauer. Es wäre meines Erachtens nicht klug zu sagen, wir bräuchten jetzt eine Mindestvertragslaufzeit von 4 Jahren, denn einige Promotionen sind auch in 3 Jahren gut machbar. Es gibt viele Programme, die genau auf die 3 Jahre ausgerichtet sind.
Aber die Zahl würden Sie schon teilen, dass die durchschnittliche Promotionszeit 5,7 Jahre beträgt. Also
ja, da haben Sie natürlich viele Leute auch mit drin, die einfach berufsbegleitend über von vornherein deutlich längeren Zeitraum planen. Aber die Zeiten, es gibt etliche Promotionsprogramme, die von vornherein auf die 3 Jahre ausgerichtet sind. Und es gibt eben auch Menschen, die das in den 3 Jahren dann auch schaffen.
Wie wenn viele Sie jetzt denn? Von vornherein, haben Sie da Zahlen? Wenn Sie jetzt,
also, kann ich Ihnen gerne auch im Nachgang nochmal die Zahlen zuliefern. Wenn wir jedenfalls jetzt politisch sagen, die Vertragslaufzeit muss generell mindestens die 4 Jahre sein, dann ist das natürlich auch ein klares Signal an die Lehrstühle, dass sie sich da ruhig ein Jahr länger Zeit lassen können. Und das führt dann nicht gerade dazu, dass alle den Anreiz haben, von vornherein auch während dieser Zeit mehr Zeitraum für die Promotion freizuschaufeln.
Herr Ziegler, Sie brauchen den Druck.
Ich sag mal, ein kleines bisschen Druck ist natürlich auch immer gut, aber was auch gut ist in dieser ganzen Diskussion, ist die Erkenntnis, dass das einfach in unterschiedlichen Fächern und unterschiedlichen Fächerkulturen eben auch unterschiedlich ist. Und ich sag mal, durchaus kann man in 3 Jahren in der Mathematik promovieren, und das sag ich aus sehr viel Erfahrung und nicht nur aus meiner eigenen Promotion, sondern mit Blick auf die knapp 40 tollen jungen Leute, die ich promoviert habe. Es funktioniert, dass es in anderen Fächern anders funktioniert, ist auch klar. Und wenn man mit Durchschnittswerten argumentiert und eben diese 5,7 Jahre, dann ist da eben viele Sachen drin, da sind unterschiedliche Fächer drin. Und wie Jens Brandenburg eben auch sagt, da sind dann die Leute, die eben in Teilzeit promovieren, berufsbegleitend, wie auch immer. Insofern da jetzt zu sagen, mindestens 3 Jahre, das ist eine gute Aussage und ist eine, die da auch den Teil des Systems weiterbringen wird.
Und es ist wirklich eine erhebliche Verbesserung für viele, die momentan von Semester zu Semester neue Verträge brauchen. Ich würde noch ergänzen, Sie hatten ja die Sollvorschrift angesprochen eben. Die ist aus guten Gründen da. Und das ist bei weitem auch juristisch nicht so, dass das dann beliebig ist, sondern ganz im Gegenteil, da brauchen Sie schon eine hohe Hürde, um davon abzuweichen.
Und was mache ich dann, wenn davon abgewichen wird?
Frau Bahr, ich möchte aber auch ein Beispiel geben, wo das sinnvoll ist. Es gibt beispielsweise Stipendienprogramme, wo das Stipendium nach 3 Jahren vorbei ist. Und wenn Sie dann kurz vor Abschluss der Promotion sind und noch eine Finanzierung als Alternative zur Arbeitslosigkeit, eine Finanzierung beispielsweise für 6 oder für 10 Monate brauchen, und wir sagen, es ist ohne die Möglichkeit, irgendeine Ausnahme zu schaffen, mindestens 3 Jahre vorgegeben, dann werden Sie diese Finanzierung in der Praxis nicht bekommen. Das heißt, in absoluten Ausnahmefällen, da wo es objektiv und auch im Sinne der Beschäftigten dezidierte Gründe gibt, davon abzuweichen, da muss das im Ausnahmefall auch möglich sein. Im Regelfall liegen diese Gründe nicht vor, und dann ist eben auch diese Sollvorschrift verbindlich.
Genau das könnte man ja mit einer Ist-Vorschrift und Ausnahmen regeln. Das war ja genau meine Idee. Denn das Problem ist ja für den Fall, dass es nicht so ist, also dass ich einen kürzeren Vertrag bekomme, ist ja das Problem, dass ich das juristisch nicht durchsetzen kann als Beschäftigte. Und deshalb wäre es aus meiner Sicht eben deutlich sinnvoller, wenn wir das jetzt schon regeln, und ich würde zustimmen, dass es eine Verbesserung ist, wenn da Mindestvertragslaufzeiten drinstehen, dann so zu regeln, dass es auch eine Sicherheit für die Beschäftigten gibt, dass das eingehalten wird.
Schauen wir noch auf die zweite Gruppe, die dort vor allem bedacht werden soll, die im Fokus ist, das sind diejenigen, die nach der Promotion weiter im Wissenschaftsbetrieb bleiben wollen, die sogenannten Postdocs. Auch für die gilt 6 Jahre möglich befristete Verträge. Da sagt jetzt das Ministerium, nee, das ist zu lang, wir machen 3 Jahre. Das hat massive Kritik hervorgerufen. Da sagen viele, das macht alles noch viel schlimmer, weil nach 3 Jahren ist da erst recht keiner fertig und hat eine Perspektive. Die fliegen dann alle raus. Herr Ziegler, Sie nicken mit dem Kopf.
Ja, also die 3 Jahre reichen nicht. Ich meine, die Kritik, die da eben kam, die kam natürlich auch aus 2 Richtungen, und die kam natürlich auch aus der Richtung, die gesagt hat, sofort nach der Promotion alle nur auf Dauer stellen. Das ist eine Sache, die am Ende eben nicht funktionieren wird, die aber einer realistischen Qualifikationsphase, und wir reden hier über Leute, die eben nach der Promotion an der Uni sind und bleiben wollen und Richtung in eine akademische Qualifikation gehen. Wenn wir da in 3 Jahren befristen, dann gibt es einen irren Druck. Dann in 3 Jahren hat noch nicht nur keiner typischerweise in der Habilitation abgeschlossen, sondern eben einfach auch dieses, ich zeige, was ich kann. Dafür ist es zu kurz, und wenn man es machen würde, würde das einen irren Druck im System erzeugen, der am Ende keinem hilft. Weder sozusagen uns Universitäten auch hilft, da Chancen zu organisieren und Karrieren möglich zu machen, noch den Leuten, die da eben einfach reingehen in Dinge, die dann zu kurz befristet sind. Und ich sag mal, das, was wir da bisher hatten, eben mit den 6 Jahren, war letztlich eine gute Regelung und nicht das eigentliche Problem, über das wir reden. Wenn ich jetzt was ändern müsste und was weiß ich, Jens Brandenburg macht gar nichts und das BMBF, sondern wenn ich sozusagen von der Universität her was regeln würde, dann würde ich deutlich vor Ablauf dieser 6 Jahre sicherstellen, dass da das Perspektivgespräch passiert, dass da die Frage geklärt wird, habe ich eigentlich nach den 6 Jahren dann eine Perspektive und was kann diese Perspektive sein? Ist es eine, die akademisch Richtung Promotion oder Richtung wissenschaftliche Dauerstelle geht? Ist es eine, die eher ins Management, in die Industrie, wo auch hin immer geht? Aber dieses Feststellen, dass da eine Perspektive ist, das ist das, was ich vorziehen würde.
Und das können Sie bislang nicht als Präsident der FU Berlin?
Das können wir schon und das ist der Bereich, wo wir eben einfach auch in den Diskussionen unterwegs sind. Und ich glaube, die Unis müssen sich verändern. Das ist auch bei den Unis angekommen und das ist uns klar. Und wir reden da, wenn wir jetzt darum gehen, da System zu organisieren und eben einfach auch Möglichkeiten zu schaffen und Karrieren zu entwickeln und Perspektiven anzuschauen, dann müssen wir uns eben einfach auch anschauen, was wir da an Beratungsangeboten geben. Das ist aber was Unverbindliches. Und da, wo wir dann sagen, das ist aber was, was wir eigentlich auch verbindlich einbauen wollen, das ist was, was wir sozusagen sicherstellen wollen, dann müssen wir natürlich auch schauen, wie das festgelegt wird, wie das in Arbeitsverträge reinkommt, was die Struktur an der Universität ist, die eben diese Art von Postdoc-Karrieren entwickelt und begleitet. Mhm. An der Freien Universität wird es dieselbe Struktur sein, die eben zum Beispiel die Tenure-Track-Reviews macht.
Tenure-Track müssen wir vielleicht noch kurz erklären. Das sind quasi Professuren auf Zeit oder zumindest mit der Aussicht danach eine Anschluss.
Und wobei zwar man dann dazu sagen muss, das ist ein Begriff aus dem Amerikanischen, der bei uns aber was anderes bedeutet. Mhm. Weil bei uns Tenure-Track, so wie wir Tenure-Track-Professuren konstruieren, das eben eine befristete Phase ist und dann muss eine Qualifikation eben auch geschafft sein. Und dann deutsches Modell, auch Freie Universität Modell, gibt es da eine Dauerstelle als Professur. Das heißt, das ist, wenn man die Latte geschafft hat, dann ist da sicher die Dauerstelle da. Mhm. Amerikanisches Modell, vielleicht auch fair, weil es am Anfang schon angekündigt wird, ist eben einfach, dass da 4 Leute unterwegs sind. Aber am Ende gibt es eben nur 1 oder 2 Professuren und dann ist Tenure Track plötzlich was Unsicheres. Mhm. Bei uns ist es
ja
was Sicheres.
Aber vielleicht holen wir Herrn Brandenburg nochmal rein. Die Phase Postdoc, 3 Jahre Verkürzung, ist das vom Tisch?
Ja, wir haben ja aus guten Gründen auch gesagt, jetzt in den Eckpunkten, die wurden vorgestellt, da war vieles drin, aber insbesondere zu diesen 3 statt bisher 6 Jahren Qualifizierungsbefristungen im Postdoc-Bereich gab es tatsächlich auch aus der Breite der Praxis erhebliche Rückmeldungen. Viele, die auch Sorgen haben, dass sie das in der Zeit nicht schaffen beispielsweise, und da haben wir als Koalition auch gemeinsam entschieden, dass wir diesen Punkt tatsächlich, das wäre ja sowieso im weiteren Verfahren auch noch passiert, aber dass wir noch bevor wir einen Referentenentwurf für dieses Gesetzgebungsverfahren erstellen, tatsächlich diese Diskussion noch mal genau öffnen. Seitdem ist auch die Debatte hat sich noch mal deutlich weitergedreht. Es gibt viele Rückmeldungen, die wir jetzt Stellungnahmen haben, auch teils noch völlig neue Modelle, die in die Debatte mit eingebracht wurden. Das schauen wir uns gerade an. Und ja, da sind wir zurzeit auch in der Koalition noch in Verhandlungen. Insofern kann ich da noch kein Ergebnis rückmelden. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass natürlich auch diese Debatte auf das, was wir dann als Referentenentwurf vorstellen werden, sicher erheblichen Einfluss hat. Und ich möchte ein Beispiel nennen, was durchaus einen gewissen Charme hat. Wir haben auch in anderen Runden immer wieder darüber diskutiert, die Möglichkeit von Anschlusszusagen, also ähnlich wie wir das im Landesbeamtenrecht mit eben diesen Tenure-Track-Professuren kennen, auch über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz möglicherweise eine solche Phase zu schaffen. Das hat bestimmte Vor- und Nachteile und das schauen wir uns genau an. Die große Herausforderung ist tatsächlich, eine Lösung zu finden, die für alle gilt. Denn da sind die Rahmenbedingungen zwischen den Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften beispielsweise, aber wirklich auch insbesondere zwischen den Hochschulen und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen sehr, sehr unterschiedlich. Und wir brauchen eine Regelung, die für alle funktioniert.
Frau Bahr, wenn jetzt das Ministerium sagt, ja, die massive Kritik nehmen wir ernst, wir denken da nochmal drüber nach, was auch die Laufzeiten anbetrifft, macht Ihnen das Mut, dass es da vielleicht auch aus Ihrer Sicht eine gute Lösung geben kann?
Also ich begrüße das natürlich, dass es da jetzt nochmal eine Diskussion gibt. Und es ist ja jetzt in dem, was Herr Ziegler und Herr Brandenburg gesagt haben, auch schon ganz deutlich geworden, dass die Diskussion weg muss von einer bloßen Überlegung, welche Jahreszahl sollte man da jetzt für eine Höchstbefristungsdauer hinterlegen. Denn diese Höchstbefristungsdauer allein, die führt jetzt nicht dazu, dass die Leute eine Perspektive haben. Da wissen sie dann, dass sie nach 3 oder nach 6 Jahren rausfliegen. Aber das ist ja nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, und das ist ja auch das, was im Koalitionsvertrag für die Wisszeit-VG-Reform in Aussicht gestellt ist, dass es da wirklich eine Perspektive gibt. Und dieses Instrument der Anschlusszusage, analog zu so einem Tenure-Track-Modell, das würde eben so aussehen. Ich mache am Anfang meines befristeten Arbeitsverhältnisses mit der Hochschule, der Forschungseinrichtung bestimmte Ziele aus, bestimmte Dinge, die ich leiste, in einem festgelegten Zeitraum. Und wenn ich das entsprechend erfülle, also wenn ich diese Ziele erreicht habe, dann weiß ich, es geht für mich hier weiter. Das hat eben auch lebensplanerisch einen großen Vorteil, weil ich dann ja nicht nur weiß, ich habe eine Perspektive, sondern auch an diesem Ort. Es ist ja auch häufig eine Lebensphase, in der man Familie gründet, in der man vielleicht auch mal irgendwo ankommen will und nicht bis Mitte 40 noch immer wieder dauernd umziehen und sowas oder durch die Gegend pendeln. Und ich glaube, das wäre ein großer Vorteil, der auch gesehen wird, nicht nur von den Beschäftigten, sondern auch von den Arbeitgebervertretungen. Also auch die Allianz der Wissenschaftsorganisationen hat ein Papier vorgelegt, wo eine Anschlusszusage drinsteht. Hier allerdings noch nicht optimal gelöst, weil da vor die befristete Phase mit der Anschlusszusage noch eine Phase vorgeschaltet ist und die soll 4 Jahre lang sein. Und das ist viel zu lang, weil das eben dazu führen wird, aller Voraussicht nach, dass wir das erleben, was wir jetzt schon erleben, nämlich dass man dann für 4 Jahre maximal befristet wird und dann wird das Personal wieder ausgetauscht. Und das kann es nicht sein. Also wenn da so eine Phase vorgeschaltet ist, dann muss die viel, viel kürzer sein, damit die Institutionen überhaupt noch dann eine befristete Phase mit Anschlusszusage anschließen können.
Herr Ziegler, ich habe Sie so verstanden, Anschlusszusage finden Sie generell richtig, eine klare Vereinbarung. Was musst du quasi in diesen 4 Jahren leisten, damit wir dir eine Perspektive geben können, dann schauen wir nach, ist das erfüllt, dann bekommst du danach auch eine weitere Beschäftigung, vielleicht auch unbefristete Beschäftigung. Würden Sie damit d'accord gehen, was auch Frau Bahr gesagt hat?
Die Frage ist, was wir hier jetzt wirklich meinen und da waren jetzt mehrere Komponenten im Spiel und ich sag mal, wir brauchen die Möglichkeit einer befristeten Phase nach der Promotion für die Qualifikation. 4 Jahre sind da eigentlich zu kurz. Und die Frage ist dann am Ende, was meint man mit Anschlusszusagen? Wenn die Anschlusszusage heißen soll, eine Zusage auf eine unbefristete WissenschaftlerInnenstelle an der Universität, dann sage ich einfach, es gibt sehr wenige von diesen Stellen. Und wenn man das so machen würde, dann würden die meisten davon einfach nicht stattfinden.
Aber die
Haushaltsstellen, wenn Anschlusszusage heißt, sicherstellen, dass die weitere Befristung nur dann passiert, wenn klargestellt ist, es gibt Perspektiven, wenn die diskutiert sind, dann glaube ich, dann können wir interessante Sachen diskutieren und es geht ja eben auch darum, was zu gestalten, was dann eben für viele funktioniert und nicht nur für so einen extremen Wettbewerb um ein paar Dauerstellen.
Sie hören den Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. Armutsfalle Wissenschaft, das ist unser Thema heute. Welche Perspektiven haben Nachwuchswissenschaftler in Deutschland? Darüber diskutieren wir mit Amrei Bahr, Juniorprofessorin und Mitbegründerin der Initiative Ich bin Hanna, Jens Brandenburg vom Bundesbildungsministerium und Günter Ziegler, Präsident der FU Berlin. Frau Bahr, Sie wollten Einspruch einlegen.
Richtig, ich wollte nochmal darauf zu sprechen kommen, dass jetzt dieses Argument, Herr Ziegler, das haben Sie jetzt zweimal gebracht. Sie haben gesagt, da sind ja gar nicht so viele Stellen und die kann man auch nicht schaffen. Wenn wir über die sogenannten Haushaltsstellen sprechen, sind das ja Stellen, deren Mittel ohnehin auf Dauer gestellt ist. Und das heißt, man kann sie auch dauerhaft besetzen. Es ist ein anderes Problem, dass wir auch viele Stellen aus sogenannten Drittmitteln haben, also sprich Mitteln, die ihrerseits befristet sind, also projektförmig und nur für einen bestimmten Zeitraum vergeben. Auch daraus kann man unbefristete Stellen schaffen. Aber wenn wir uns jetzt erstmal alleine nur diese Haushaltsstellen angucken, dann sind die ja schon da. Die werden jetzt nur einfach befristet vergeben. Und wenn dann die Leute diese Höchstbefristungsdauer geknackt haben, dann fliegen sie raus und dann kommen die nächsten ins System. Ob man das jetzt gerecht findet, daran habe ich gravierende Zweifel, weil es kann ja auch nicht sein, also es ist jetzt auch in einigen Ihrer Wortmeldungen angeklungen, Herr Ziegler, dass Sie so den Eindruck vermittelt haben, es ist doch gerecht, wenn wir möglichst viele Leute in dieses System reinholen. Aber wenn die keine keine Perspektive im System haben, ist das ja nicht gerecht und es ist auch keine Chance, weil es wäre doch dann gerecht, wenn man ein System schafft, wo die Rahmenbedingungen für diejenigen, die dann reinkommen, auch gut sind und wo es Perspektiven gibt und wo man einfach auch sich auf die Forschung konzentrieren kann, statt sich immer zu überlegen, geht das hier eigentlich weiter für mich? Also insofern mit Blick auf die Haushaltsstellen würde ich das wirklich bestreiten wollen, dass wir ein Problem haben, dass es zu wenig Stellen im System gibt. Dass es wünschenswert wäre, wenn man, was die Finanzierung betrifft, noch was umstellen würde, ist, glaube ich, unstreitig. Aber selbst mit dem, was wir jetzt schon haben, können wir viel mehr machen.
Aber das ist doch erkennbar eine Milchmännchenrechnung, mit der wir hier jetzt zu tun haben. Es gibt diese Haushaltsstellen und die Haushaltsmittel für Stellen, aber es ist klar, da wo wir die Mittel haben für eine befristete Vierjahresstelle alle 4 Jahre, gibt es stattdessen eben nur eine Dauerstelle alle 30 Jahre. Wir wollen viele Leute ins System reinkriegen, denen die Möglichkeit zur Qualifikation geben. Die wollen das ja auch. Und da ist es sinnvoll, das eben auf befristeten Stellen zu machen. Und wenn wir allen von denen dann schon eine Dauerstelle versprechen müssen, dann wird das nicht stattfinden. Dann drängt es das, was Forschung und was da Qualifikation in Deutschland ist, in die Industrie. Dann drängt es das in die Drittmittel. Dann drängt es die Leute ins Ausland. Und ins Ausland gehen eben nur die, die das eben schon von der Familiensituation her können, vom finanziellen Hintergrund her können. Das ist genau die falsche Richtung. Deswegen die richtige Richtung ist schon die, eben einfach diese befristete Qualifikationsphase nach der Promotion an den Universitäten auszufinanzieren und das so zu machen, dass es dann wirklich auch gute Stellen sind. Und gute Stellen heißt eben nicht zu kurz. Und also weniger als 4 Jahren wird nicht funktionieren. Und gute Stellen heißt eben auch, dass rechtzeitig dann eben die dazugehörigen Perspektiven eben passieren. Das, was aus Ihrer eigenen Biografie abzulesen ist, dass das nicht der richtige und der beste Weg ist, das ist uns allen klar. Deswegen wollen und müssen wir da auch was verändern.
Herr Brandenburg, brauchen wir mehr unbefristete Stellen in dem, was man in Fachkreisen den akademischen Mittelbau nennt, um bessere Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu schaffen?
Wir brauchen sicher einen höheren Anteil, aber ich würde gerne auch mal mit so diesem Eindruck aufräumen, dass alle in der Postdoc-Phase gerne unbedingt dauerhaft in der Wissenschaft bleiben wollen. Da gibt es große Fächerunterschiede. Das mag in den Kulturwissenschaften beispielsweise ein höherer Anteil sein, aber in den Naturwissenschaften zum Beispiel ist es durchaus so, dass sich ein großer Teil junger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in der Postdoc-Phase eben auch nochmal qualifiziert für eine starke Karriere außerhalb der Wissenschaft. Und das ist völlig legitim. Und auch da kann die Wissenschaft einen großen Mehrwert leisten. Also deshalb sollten wir sehr darauf achten, dass wir auch diese Perspektiven gleichzeitig mit ermöglichen. Wichtig ist doch, dass diese Entscheidung, ob jemand in der Wissenschaft auf Dauer auch die Perspektive eben hat oder nicht, dass das nicht erst mit der unbefristeten Professur im Durchschnittsalter von 42 Jahren passiert, sondern dass wir da eine frühere Verlässlichkeit und Planbarkeit reinbekommen. So, und da ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das ist ein Element, aber wahrscheinlich eher der kleinste von allen Bausteinen. Es wird ja jetzt gerade im Wissenschaftsrat diskutiert, da sitzt ja die Wissenschaft, auch Bund und Länder gemeinsam drin, diesen Prozess anzustoßen, den wir sehr begrüßen würden. All die anderen Themen, also wie nutzen wir mal die umfassenden Mittel, die wir bundesseitig auch die Länder zur Verfügung stellen, tatsächlich solche Modelle stärker zu schaffen im Mittelbau, gewisse Stellen nochmal mit Dauerstellen zu hinterlegen. Nicht jeder will oder muss zwangsläufig bis zur Professur. Auch frühere Beratungen, Perspektiven, frühe Aufzeigen, entsprechende Gespräche, also Personalentwicklungskonzepte, das sind alles Themen, die mindestens genauso wichtig sind, aber nicht in einem Bundesbefristungsrecht geregelt werden, sondern die jetzt in der Wissenschaft in der Breite auch umgesetzt werden müssen. Und da gibt es viel Best Practice, von denen wir lernen können.
Ganz neu regeln müsste man die Personalstruktur deutscher Universitäten. Wir brauchen mehr Dauerstellen unterhalb der Professur. Das sagt Armin Nassei, Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Frau Barth, das würden Sie so unterschreiben, oder?
Ja, wir brauchen in jedem Fall mehr Dauerstellen und ich finde es auch etwas schräg zu argumentieren, dass es möglicherweise Leute gibt, die dann nochmal einen anderen Bereich für sich entdecken und die dann vielleicht aus der Wissenschaft raus wollen. Denn daraus kann man ja jetzt kein Argument machen, dass man sagt, die müssen dann jetzt hier auch nur eine befristete Perspektive haben, denn das steht denen ja weiterhin frei, das zu tun, auch wenn sie eine Perspektive auf eine Dauerstelle in der Wissenschaft haben. Und
wir müssen diese Wege aber ermöglichen, auch mit ausreichend vielen Stellen, die diese Perspektiven schaffen.
Letztlich, Herr Brandenburg und Frau Barth, geht es da auch ums Geld, ja?
Es geht natürlich auch ums Geld, aber wie gesagt, mit dem Geld, was wir jetzt im System drin haben, da kann man schon viel mehr machen. Und ich würde eben auch noch mal deutlich sagen, diese Idee, dass die Leute dann sich für was anderes qualifizieren. Also es wird jetzt auch immer mal wieder viel über die Habilitation geredet. Und mit der Habilitation qualifiziert man sich genau für eine Sache, nämlich für die Professur. Und davon gibt es wahnsinnig wenig. Und da qualifiziere ich mich jetzt nicht für andere Bereiche. Also das heißt auch überhaupt diese Idee, dass es eine Qualifikationsphase sei. Also eigentlich ist das eine Phase, die sich noch anschließt, wenn ich schon qualifiziert bin, damit ich eben für eine Führungsrolle oder für eine Führungsposition mich entsprechend weiterentwickle. Also das, was wir an Personalentwicklung in anderen Bereichen auch sehen, was die Leute natürlich auf unbefristeten Stellen machen. Also insofern, das ist mir auch einfach nicht klar, warum man da jetzt irgendwie das immer so koppelt und sagt, naja, die Leute müssen, wenn sie jetzt nach der Promotion noch in der Wissenschaft bleiben, auf jeden Fall weiterhin jetzt hier in dieser Unsicherheit sein. Das ist ja überhaupt nicht einleuchtend. Also da braucht es auf jeden Fall klare Perspektiven.
Herr Ziegler, auch wenn Sie sagen, ja, das würden wir gerne haben, eine frühere Entscheidung auch gemeinsam mit zum Beispiel jungen Wissenschaftlern, wie geht's weiter nach der befristeten Phase, damit die selber Klarheit haben, aber auch die Universitäten. Auch das würde bedeuten, dass mehr feste Stellen in den Hochschulen eingerichtet werden?
Also für mich sind es ein bisschen zwei getrennte Sachen. Aber ich meine, zunächst mal, wir brauchen diese frühere Entscheidung und dieses Durchschnittsalter für Berufungen auf Professuren in 42 Jahren, das ist natürlich viel zu alt. Wenn man jetzt einfach sagt, Promotion mit 25 und 6 Jahre befristete Stelle, so wie das jetzt nach WissZeit-VG möglich ist, dann ist 31 eben und nicht 42 das Alter, wo es dann die Perspektive auf eine Dauerstelle da sein muss. Das wäre eben auch ein ordentlicher Systemwechsel und Neugestaltung. Die Frage nach, was wir an Dauerstellen haben wollen und brauchen, das muss man sich einfach in Ruhe auch anschauen. Und das ist eben in unterschiedlichen Fächern auch unterschiedlich und in der Philosophie anders als in der Chemie. Und da ist es doch eher schon so, dass wir, was weiß ich, in der Chemie, wo es dann eben auch darum geht, eben zum Beispiel auch die komplizierten Geräte über Jahre zu betreuen und so weiter, schon gar nicht mehr in der Situation sind, dass da Leute auf befristeten Stellen sowas machen könnten. Wir sind in Fachkräftemangel und natürlich müssen und wollen wir da dann auch mehr Dauerstellen einrichten. Und das ist dann eben immer in einer gewissen Konkurrenz zu den Qualifikationsstellen, weil man sich im Prinzip natürlich auch auf so einer Stelle eben qualifizieren kann. Also natürlich kommt Fachkräftemangel und das ist was dann eben auch sozusagen das Gesamtsystem verändert und wofür wir das Ganze gestalten und eben auch umgestalten müssen.
Und weil es in der Geisteswissenschaft keine komplizierten Geräte gibt, brauchen wir auch keine Dauerstellen? Also soll das das Argument sein?
Nein, das soll nicht das Argument sein, sondern das soll einfach sagen, dass die Frage, was machen die Leute, die in den Geisteswissenschaften auf den Dauerstellen sitzen, und das ist so oder so eben im Prinzip gar nicht so viele. Das ist das, was wir auch diskutiert haben. Dann muss man eben anschauen, was da passt. Und diese Qualifikation nach der Promotion, die braucht es und die ist sinnvoll und die ist von vielen Leuten gewollt und die geht dann in viele Perspektiven. Das können Sie immer noch sagen, dass es das nicht gibt, aber es wird damit nicht wahrer.
Herr Brandenburg, letztlich geht es dann auch ums Geld und da ist dann nicht nur der Bund zuständig, sondern auch die Länder, die sind zuständig für die Hochschulen. Macht das die Reform so kompliziert beziehungsweise aussichtslos, weil letztlich muss jemand anders dafür bezahlen?
Nein, ich glaube, das wird vielleicht manchmal so wahrgenommen, aber eigentlich ist das nicht der Kern. Denn es wäre mit dem Geld, was momentan zur Verfügung steht, durchaus möglich, vieles, was wir eben besprochen haben, umzusetzen. Sie haben völlig recht, es ist Länderaufgabe, die Finanzierung der Hochschulen. Wir unterstützen seitens des Bundes, aber sehr intensiv. Also ich nenne mal den Zukunftsvertrag, das sind über 2 Milliarden Euro, die wir den Ländern jedes Jahr seitens des Bundes zur Verfügung stellen, auch mit der klaren Zielvereinbarung, diese Gelder für neue Dauerstellen mit zu nutzen. Wir haben das Tenure-Track-Programm seitens des Bundes, auch da umfassende Mittel über 700 Millionen Euro, die wir insgesamt zur Verfügung stellen für zusätzliche Professuren. Wir haben das Professorinnenprogramm und vieles, vieles mehr. Wir müssen doch vor allen Dingen mal schauen, dass dieses Geld tatsächlich auch vor Ort so genutzt wird. Es ist aus guten Gründen so, dass wir in Deutschland eine Wissenschaftsfreiheit ja auch mit Verfassungsrang im Grundgesetz vereinbart haben. Die Länder machen natürlich das Hochschulrahmenrecht, setzen also den rechtlichen Rahmen dafür. Aber oftmals ist es eben auch eine Frage, wie das an verschiedenen Hochschulen umgesetzt wird. Da sind gewisse Freiräume da. Über weitere Freiräume und stärkeren Wandel in diese Richtung sprechen wir ja auch gemeinsam. Ich möchte nur betonen, da ist wirklich das Wissenschaftszeitvertragsgesetz nur ein Baustein. Wir
Aber spielen Sie jetzt gerade so ein bisschen schwarzer Peter? Die Hochschulen sind schuld, die setzen es nicht um, die Länder, die richten die Stellen nicht ein?
Da geht es nicht um Schuldzuweisungen. Wir wären ja auch seitens der Bundesregierung nicht so aktiv dabei, wenn wir nicht auch von unserer Seite Aufgaben da sehen würden. Man sollte nur nicht dem Missverständnis aufsitzen, dass wir jetzt einfach im Befristungsrecht, wo wir eigentlich nicht mehr regeln können, als nach welchen Regelungen sind überhaupt Befristungen erlaubt. Das schafft noch keine einzige neue Stelle irgendwo, dass wir das alles da abladen, sondern was wir begleitend brauchen, ist wirklich ein Prozess, so wie Herr Ziegler es ja eben auch mit einigen Beispielen geschildert hat, genau zu schauen, dass wir vor Ort diese Dinge, Personalentwicklungskonzepte, neue Stellenstrukturen bzw. Berufsprofile sind es ja letztendlich, auch im Mittelbau schaffen. Und da ist schon auch die Frage der Fächerkultur eine ganz entscheidende. Es gibt Fächer, Geschichtswissenschaften beispielsweise, die noch sehr stark Wert legen auf die Habilitation. Das ist in den Naturwissenschaften völlig, völlig anders. Und über diese Dinge muss man eben sprechen.
Herr Ziegler, die Hochschulen könnten mehr machen, aber sie tun es nicht. Das höre ich da jetzt auch bei raus. Warum nicht?
Ich habe das gar nicht so rausgehört. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht das zentrale Problem. Und das, was wir generell haben, wenn Herr Brandenburg ist ja der Bund ist und ich sozusagen das Land spielen muss, sage ich einfach, die Hochschulfinanzierung ist Ländersache und die Hochschulen in Deutschland sind unterfinanziert. Und die Kompensation, die dann eben vom Bund her kommt, ist deswegen erst recht nötig und reicht dann eben am Ende auch nicht. Aber das wird auch nicht gelöst werden damit, dass dann der Bund immer noch mehr Geld reinsteckt, sondern siehe Empfehlungen des Wissenschaftsrats, dass man die Wissenschaftsfinanzierung da insofern auch umstellen muss, dass das wirklich von den Ländern her und in der Grundfinanzierung der Universitäten besser finanziert wird. Und das Ganze ist relevant für unsere heutige Diskussion, eben weil, wenn wir das falsch machen mit dem Befristungsrecht und die Möglichkeit gibt's ja jetzt, dann treiben wir die Leute, die da sich qualifizieren wollen und die rein wollen in die Wissenschaft, aus der Grundfinanzierung und aus den Haushaltsmitteln in die Drittmittel und in den Industrie ins Ausland. Und das müssen wir eben vermeiden. Und das ist genau die Stelle, wo wir schauen müssen, dass das jetzt wirklich richtig geregelt wird. Und das ist die Stelle, wo diese 3 Jahre im Entwurf oder in den Eckpunkten zur WissZeit-VG-Revision eben nicht reichen.
Frau Bahr, überzeugt Sie das?
Also ich bin auf jeden Fall auch der Auffassung, dass wir mehr Grundfinanzierung brauchen. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz sich eine ganze Menge erreichen lässt. Es ist jetzt schon zur Sprache gekommen, dass es manchmal dieses Verantwortungsverschiebespiel gibt bei diesen Fragen. Und das Schöne am Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist doch, es ist ein Bundesgesetz. Es gilt für alle Länder und es gilt für alle Einrichtungen, für alle Institutionen, die als Arbeitgeber in der Wissenschaft auftreten. Und damit kann man hier wirklich was ändern, was sich dann entsprechend auch auswirkt auf viele andere Bereiche. Die Frage, wie da unterschiedliche Finanzierungsprogramme, wie effizient die sind, also der Zukunftsvertrag wurde angesprochen von Ihnen, Herr Brandenburg, da ist meine Frage, es gibt ja auch einen Kritikpunkt, nämlich, dass man sich fragt, wird eigentlich mit diesen Geldern das gemacht, was gemacht werden soll, nämlich zum Beispiel, werden da entsprechende Dauerstellen geschaffen, denn das ist ja eine Zielsetzung. Ich kann zum Beispiel aus Baden-Württemberg berichten, da fließt der Zukunftsvertrag in die Grundfinanzierung, da ist es nicht so leicht rauszukriegen, was eigentlich genau mit diesen Mitteln passiert. Und mich würde da einfach mal interessieren, ob Sie Zahlen haben, in welchem Umfang eigentlich mit diesen Mitteln die angezielten Dauerstellen auch geschaffen werden.
Herr Brandenburg, direkte Frage an Sie.
Nein, die Zahlen habe ich nicht. Es ist ja im Grunde auch ein Paket, und da will ich mich jetzt gar nicht rausmogeln, aber nur zur Transparenz. Die Kriterien, das wurde ja in der letzten Legislaturperiode so unterschrieben. Da war zumindest das Ziel, unter anderem auch stärker Dauerstellen in die Richtung zu gehen, mit vereinbart. Das gibt uns jetzt einen gewissen Hebel. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass wir da jetzt umfangreiche Berichtspflichten dahingehend haben, dass uns jetzt einzelne Stellen dafür ausgewiesen werden müssen. Das ist ein Stück weit das Vertragswerk, was uns jetzt vorliegt. Wir haben im November in dieser Legislaturperiode vor allen Dingen mit den Ländern gemeinsam nochmal diese Ziele an sich bestärkt und insbesondere auch die 3% mehr jedes Jahr jetzt eine Dynamisierung, also zusätzliche Mittel dafür bereitgestellt. Aber gerade weil Sie diesen Punkt so ansprechen, den ich ja teile, ist es jetzt auch wichtig, genau hinzuschauen, darauf hinzuweisen, dass die Gelder ja vorhanden sind, die dafür genutzt werden können. Also nicht nur über weiteres Geld jetzt zu sprechen, sondern auch mal zu schauen, wie man mit den vorhandenen Geldern genau diese Transformation auch hinbekommt.
Herr Ziegler, Sie haben eben ein Stichwort genannt, Fachkräftemangel droht der auch den Universitäten, den Hochschulen, dem Wissenschaftsbetrieb? Müssen sich die Hochschulen, die Universitäten mehr anstrengen, um überhaupt noch die Leute zu bekommen, die sie haben wollen, nämlich die, die dann auch Spitzenforschung machen?
Aber natürlich, und wir merken den Fachkräftemangel in ganz unterschiedlichen Ebenen. Die merken wir eben auch von IT bis SekretärInnen Stellen. Aber wir merken es jetzt, diese Woche waren die großen Statistiken da, die eben einfach sagen, die Studienanfängerzahlen in Deutschland gehen zurück und da kommt der demografische Wandel bei uns an. Mhm. Ich sag mal einfach, das Wissenschaftssystem in Deutschland ist zunächst mal als solches großartig und leistungsfähig und international absolut wichtig für das Land und trägt das Land.
Und wir haben aber die Verantwortung, es muss attraktiver werden.
Wir haben die Verantwortung, das weiterzugestalten. Das muss attraktiv bleiben. Das muss dann in Komponenten auch attraktiver werden, weil da die Leistungsfähigkeit des Ganzen da ist. Und in der Diskussion, die wir im Moment haben, müssen wir natürlich auch die Perspektive haben, dass wir das System leistungsfähig halten. Das heißt auch, dass wir die Leute begeistern, da reinzugehen in das System, dort eben einfach auch Karriere zu machen, sich zu qualifizieren. Wir müssen das so ausgestalten, dass das weitergeht und dass das weiter attraktiv ist und dass wir uns da jetzt nicht mit Fesselungen im Befristungsrecht plötzlich die Qualifikation im deutschen Wissenschaftssystem kaputt machen. Hm. Und die Gefahr besteht im Moment. Hm.
Frau Bahr, Sie haben ja nun die Kampagne Ich bin Hanna vor 2 Jahren mit initiiert. Eine Kampagne, die sichtbar machen soll. Wie geht es den Nachwuchswissenschaftlern? Haben Sie da auch das Gefühl, dass auch die, die jetzt in den nächsten Jahren nachrücken, die neue Generation, wenn man so will, dass die das auch so wahrnimmt, Wissenschaft an der Hochschule, an den Universitäten, das ist eine attraktive Sache, da wollen wir hin. Es ist auch immer wieder zu hören, dass viele sagen, naja, bei den Perspektiven, da schaue ich mich woanders um, da gucke ich vielleicht auch, ob ich irgendwo im Ausland bessere Bedingungen habe. Wie ist da Ihr Eindruck?
Ja, den Eindruck teile ich. Nicht nur ins Ausland blicken die Leute, sondern sie blicken auch in andere Branchen. Also Herr Ziegler, ich würde Ihnen recht geben, es gibt einen Fachkräftemangel und der zeigt ja gerade, dass das Ganze nicht so attraktiv ist. Also wir bekommen sowohl von denen, die erwägen, vielleicht zu promovieren oder in der Wissenschaft zu bleiben, die Rückmeldung, dass sie das unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr attraktiv finden, als auch die Rückmeldung von ProfessorInnen aus sehr unterschiedlichen Disziplinen übrigens, dass die Zahl der Bewerbungen zurückgeht. Ich kann mich erinnern, ich habe im letzten Jahr mit einer Professorin aus den Naturwissenschaften gesprochen, die hat mir gesagt, ich bekomme praktisch gar keine Bewerbungen mehr, ich habe Schwierigkeiten, meine Stellen zu besetzen. Das heißt, es ist ein Problem, was schon virulent ist und wenn wir da nicht gegensteuern, dann werden eben die Leute sich darauf nicht mehr einlassen. Ich glaube auch, dass es einen Kulturwandel gibt in der Arbeitswelt, den sehen wir ganz deutlich, weil eben die Generationen, die jetzt kommen, gar nicht bereit sind, mit Überstunden und mit einem extremen Engagement so was wie Wissenschaft zu machen. Und da ist auch das sozusagen kein Selling Point mehr zu sagen, ja, aber das ist ja vielleicht inhaltlich spannend und interessant, wenn das unter so schlechten Bedingungen passiert, dann werden die Leute sich da nicht drauf einlassen. Und das können wir uns nicht leisten, denn ich würde Ihnen zustimmen, Herr Ziegler, das deutsche Wissenschaftssystem ist elementar für uns als Gemeinschaft und Gesellschaft. Wir bilden alle AkademikerInnen in diesem Land aus. Wir machen wichtige Forschung. Es braucht uns, um Krisen zu bewältigen, um Leute auszubilden. Und um all das gut leisten zu können, müssen die Bedingungen gut sein, damit Leute ins System kommen und die, die drin sind, auch gut arbeiten können. Denn natürlich kann man nicht gut arbeiten, wenn man die ganze Zeit um die eigene berufliche Zukunft bangen muss. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass die Bedingungen besser sind als jetzt.
Herr Ziegler, nehmen Sie das auch so wahr? Es wird schwieriger, überhaupt Bewerber zu finden, Interessenten, die sich darauf einlassen, die sagen, ich mache jetzt Promotion und dann nochmal 6 Jahre versuche ich, in den Wissenschaftsbetrieb reinzukommen?
Es wird schwieriger und wir müssen, und das war alles, was Frau Bahr gesagt hat, eben einfach richtig, und wir müssen Leute weiter dafür begeistern, eben auch Wissenschaft zu machen. Ich nehme aber auch wahr, dass es diese Leute gibt, die das machen wollen, und das ist das, was wir jetzt eben einfach gestalten müssen. Wir müssen die Bedingungen eben an den Hochschulen besser gestalten und wie gesagt, Universitäten müssen sich dafür verändern, und das ist auch bei veränderten Bewerberprofilen, auch dieses vielleicht nicht mehr sozusagen immer bis Mitternacht oder um zwei arbeiten, wie das vor 30 Jahren vielleicht auch noch eine andere Kultur ist. Und auch dieser Kulturwandel ist gut, den müssen wir gestalten. Aber die Antwort ist natürlich nicht, da wo ich weniger Bewerber habe, da gebe ich allen auf jeden Fall schon mal eine Dauerstelle nach der Promotion. Dadurch haben wir dann nicht das System gerettet, sondern das System kaputt gemacht. Und das ist die Stelle, wo wir jetzt eben verantwortlich gestalten müssen und verantwortlich von beiden Seiten. Mhm. Verantwortlich so, dass da am Ende dann eben auch Karrieren und begleitete und unterstützte Karrieren und Möglichkeiten und Perspektiven rauskommen, aber verantwortlich auch so, dass wir sehen, dass es als Gesamtsystem funktioniert und wir die Wissenschaft leistungsfähig halten.
Das war der Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. Armutsfalle Wissenschaft, die Perspektiven junger Wissenschaftler in Deutschland, wie sie verbessert werden können. Darüber haben wir diskutiert mit Jens Brandenburg, den wir zuletzt gehört haben, Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, Amrei Bar, Juniorprofessorin und Mitbegründerin der Initiative Ich bin Hanna und Günter Ziegler, Präsident der Freien Universität Berlin.